Hörensagen. Die meisten Menschen meines Alters, geboren in den späten 70er Jahren, sind mit Großvätern aufgewachsen, die für sie keine Nazis waren, keine Überzeugten zumindest, und schon gar keine Täter, die dabei halfen, Zehntausende zu ermorden. Sie reiften in dem Glauben heran, dass der Holocaust sich in einer Art Zwischenwelt abgespielt habe, in einer Schuldblase, die ausschließlich aus Deutschen bestand, zu denen aber nicht, ganz sicher nicht, ihre Opas zählten. Nazis, das waren für sie immer die anderen. Ausgenommen von der Regel waren Einzelfälle, diejenigen, deren männliche Vorfahren eine derart tragende Rolle im Dritten Reich gespielt hatten, dass sie in den Geschichtsbüchern standen oder zu langen Haftstrafen verurteilt worden waren. Mit ihnen mussten sich diese Kriegsenkel auseinandersetzen. Aber wie viele waren das schon? Ich war ein Zwitter. Mit dem, was ich schon als Kind über Ernst erfuhr, kauerte ich in einer Art Niemandsland zwischen den Enkeln von Mitläufern und jenen, deren Großväter den Massenmord an Millionen Menschen jüdischen Glaubens in Europa geplant und federführend in die Tat umgesetzt hatten. Mit dem vagen Wissen, das ich mein Großvater verdient gemacht hatte, wuchs ich auf, ohne die Geschichte zu hinterfragen. Dabei fehlte es nicht an Aufklärung über das große Ganze. In der Schule wurde der Holocaust in vielen Fächern wieder und wieder behandelt. Dass die Ermordung von Millionen Juden, Sinti und Roma, Regimegegnern, Kranken und Andersdenkenden das wohl größte Menschheitsverbrechen aller Zeiten war, begriff ich immer besser, je älter ich wurde. Doch zugleich spürte ich bei manchen Lehrern Hilflosigkeit, wenn sie vernahmen, dass mein Großvater ein Täter war und jener Organisation angehörte, die den Massenmord verantwortet und ausgeführt hatte. Den Nationalsozialismus als das Böse darzustellen, was es war, das hatten sie gelernt, nicht aber, wie man mit einem Täterenkel im Klassenzimmer umgeht. Soweit ich mich erinnern kann, war ich meinen Lehrern keine große Hilfe. Als Enkel eines Täters, der sich, zu allem Überfluss, auch noch für die Bundeswehr interessierte, muss ich manchem Pädagogen und sicher auch manchen Mitschülern verdächtig gewesen sein. Dass Soldaten damals mit Nazis in einen Topf geworfen wurden, war eine Spätfolge des Dritten Reichs. Das war naheliegend, weil viele Wehrmachtsangehörige nach dem Zweiten Weltkrieg in der Bundeswehr gedient hatten. Doch mein Interesse triggerte die Pädagogen unbegründet. Richtig war stattdessen, dass die Erkenntnisse über die Verbrechen, an denen Ernst beteiligt gewesen war, in meinem Kopf auf seltsame Weise mit meiner unbekümmerten Sichtweise auf ihn koexistierte, während ich heranreifte. Opfer kannte ich keine. Sie waren für mich so weit weg wie Täter für meine Mitschüler. Außerdem kamen über die Jahre noch weitere Details hinzu, die mein Vater nach und nach in die Geschichte einwebte. Puzzleteile, die das Grauen relativierten, an dem Ernst beteiligt gewesen war. Er habe nur Befehle befolgt. Widerstand sei zwecklos gewesen. Ernst habe nie einen Menschen erschossen und verbotenerweise KZ-Häftlingen Sonderrationen zugeteilt, weil sie ihm leid getan hätten. Auch habe er seine Familie vor der Einkesselung durch die Alliierten gerettet, indem er mit ihr nach Österreich fuhr. Und dann habe er sich noch ein Lungenleiden gefangen, das er nie mehr losgeworden sei. Ernst, so hörte es sich für mich an, war in die Mordmaschinerie der Nazis hineingeraten, dort von Mitgefühl getrieben und schließlich selbst durch den Krieg und die jahrelange Gefangenschaft leidgeprüft gewesen. Kurz, ein Helfer wider Willen. Damit konnte ich als Heranwachsender gut schlafen. Heute weiß ich, dass mein Vater mir gegenüber fast ausschließlich Argumente wiederholte, die Ernst selbst in Vernehmungen angeführt hatte. Mein Vater betete sie nach. Warum? Welche Erfahrungen hatten sich bei ihm so tief eingebrannt, dass er die Geschichte immer wieder erzählen musste? Sogar dem 5 Jahre alten Sohn.